Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Letzter Podcast vor Ostern. Fastenzeit, Passionszeit. Zu dem Thema gibt es natürlich auch jede Menge Musik. Geistliche und weniger geistliche, wie immer diese Einordnung gemeint ist und vom Einzelnen ausgelegt wird. Ostern ist das höchste Fest im katholischen Kirchenjahr. Die Auferstehung des Jesus von Nazareth. Okay, zur Musik. Seit ich den Film Easy Rider Ende der 60er Jahre gesehen habe, kenne ich den Song The Wait, damals auf dem Soundtrack zum Film von der Gruppe Smith interpretiert. Der Song im Film stammt jedoch von The Band, geschrieben von Robbie Robertson und veröffentlicht auf dem ersten Album der Band, dem legendären Music from Big Pink. Der Song handelt von einem Reisenden, der erschöpft abends spät in einer Kleinstadt ankommt, eine Übernachtungsmöglichkeit sucht und Freunde besuchen will. Der Text bezieht sich auf Personen und Ereignisse aus dem Umfeld und den Erlebnissen der Band. Der in der ersten Zeile erwähnte Name der Stadt wurde angeblich von Robbie Robertson gewählt, weil die Gitarre, auf der er den Song komponiert hat, von dort stammt. Es war eine Martin-Gitarre und die wurden in Nazareth gefertigt, beziehungsweise Nazareth. Die Firma Martin wurde übrigens von dem deutschen Auswanderer namens Martin gegründet und ist immer noch im Familienbesitz in Nazareth, Pennsylvania. Also nichts mit heiligem Land und Ostern, aber hier kommt der Song.
Get your cannonball now to take.
Esel in Nazareth einritt, bleibt offen. Aber wer weiß das schon. Das Album Music from Big Pink, von dem The Weight als Single ausgekoppelt wurde, gilt als eines der einflussreichsten der Rockgeschichte. Es taucht immer wieder in Listen der besten Alben der Rockgeschichte auf und The Weight wurde vom Rolling Stone Magazine 2004 auf Platz 41 der besten Songs aller Zeiten gelistet. Welche Musiker von diesem Album beeinflusst wurden, erspare ich uns, das kann man in allen möglichen Publikationen nachlesen. Ich beschränke mich heute auf eine, wie ich finde, witzige Fußnote der Geschichte dieses Songs. Angeblich hat sich eine Band aus Schottland nach der im Song erwähnten Stadt benannt, nämlich Nazareth. Also die Band und die Stadt. Darauf bin ich erst kürzlich gestoßen, weil ich in den letzten Monaten häufig alten englischen Hardrock gehört habe. Und da kam ich auf die Band Nazareth. Die wurde Ende der 60er Jahre gegründet und ist auch heute noch aktiv. Allerdings, soweit ich weiß, ist nur noch ein Gründungsmitglied dabei. Nazareth hatten in den 70er Jahren Riesenhits, von denen ich einen hervorheben möchte, und zwar die Coverversion eines Songs von Joni Mitchell, This Flight Tonight. Nicht nur, weil ich den Song mag, sondern auch, weil Joni Mitchell selbst gesagt hat, die Version von Nazareth sei die beste Interpretation ihres Songs. Bei einem Auftritt in London begann sie ihr Konzert mit den Worten: Als erstes spiele ich einen Song von Nazareth. Ich wünsche frohe Ostern.
Wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailer, not the early one that you wish upon, not the northern one that guides in the sailors. You've got that touch so gentle and sweet, but you've got that look so critical. Can't talk to you, babe, you know I get so weak. Sometimes I think that love is just mythical. Up there's a heaven, down there's a town. Blackness everywhere, a little light shine. Blackness, blackness, dragging me down. Come on out again, oh, in this heart of mine. Stop.
Und das finde ich ganz wichtig. Also wir kriegen die Psychiatrie nicht verändert, wenn jeder vor sich hinprasselt.
Ja, auch ich begrüße euch zu dieser letzten Episode vor der Osterpause. Heute hat Bernd Nickbur mal den großartigen Auftakt zu dieser Folge geliefert und begann mit Musik aus Easy Rider. An dieser Stelle aber folgt jetzt der zweite Teil meines beeindruckenden Gesprächs mit Susanne Heim. Es geht um Selbsthilfe im engeren Sinne, aber auch um Lobbyarbeit für die Anliegen von Angehörigen. Aber wir sprechen auch über das Verhältnis zu Psychopharmaka von Angehörigen und auch über das Verhältnis zur Pharmaindustrie der Angehörigen. Ganz spannende Sequenz. Einiges konnte auch nicht gesagt werden, haben wir im Nachgang zu unserem Gespräch festgestellt, weil es vielleicht zu wenig Zeit gab, weil man zu viel unterbringen wollte. Zum Beispiel, wie die Unterstützung nach der Wende für die ostdeutschen Angehörigen aussah. Vielleicht Anlass und Stoff für einen Blick in diese Zeit der jüngeren deutschen Psychiatriegeschichte ein anderes Mal. Ja, es ist die letzte Sendung vor der Osterpause und wir hören uns wieder am 19. April. Ich wünsche allen erstmal jetzt ein interessantes Gespräch, also den zweiten Teil des Gesprächs mit Susanne Heim, und ich wünsche euch allen eine friedlichere Zeit. Tschüss, bis dahin.
Eine Angehörigengruppe, Selbsthilfegruppe vor allem, braucht keinen Verein.
Ja.
Ja. Der Verein braucht die Gruppen, weil wenn der Verein die Interessen der Angehörigen vertreten will, und die Interessen der Angehörigen sind nicht immer deckungsgleich mit den Interessen der Betroffenen selber, ja. Aber wir alle wollen eine bessere Psychiatrie. Die Angehörigen, um ihre Erkrankten auch gut versorgt zu wissen, um zu überhaupt sich zu trauen, sich zurückzunehmen,
ja.
Sich nicht mehr so wichtig zu fühlen, ja, und nicht mehr meinen, sie müssen alles regeln und so, weil sie es ja nicht können auch letztendlich. Aber ich muss ja erst mit meine Kraftquellen auch wieder gefunden haben, um das überhaupt zu können. Und ja, wenn ich Lobby sein will, dann muss ich wissen, was passiert eigentlich überall rum. Und das, was in den Kliniken und in den Heimen und was oder auch den Herbergsstätten und so, was da schief läuft, das erfahren sie in den Gruppen. Weil ja. Das erfahren wissen die Angehörigen,
ja.
Auf deren Rücken das ja zum Teil ausgetragen wird, immer noch. Hm. Ja. Und was da gesammelt wird, muss eigentlich in den Verein überführt werden und die müssen dann das zusammenfassen und sagen, aha, da, an der Klinik müssen wir mal vorstellig werden.
Also ja, die ganzen Defizite der Versorgung werden dann immer wieder landen und wieder bei den Familien.
Ja, und dann war dann in Düsseldorf war der Evangelische Kirchentag.
Ja.
Da gesagt, da müssen wir hin. Wir haben immer geguckt, wo kommen wir vor oder müssten vorkommen und kommen nicht vor und dann sind wir dahin.
Ja.
So, gefragt oder ungefragt. Auch als wir uns angemeldet haben beim Finanzamt, es war unheimlich schwer, die Gemeinnützigkeit durchzukriegen.
Aha.
Selbsthilfe, ja, was soll das denn? Das ist ja noch nicht einmal mildtätig. Damals war ich noch ganz gegen Mildtätigkeit. Ich habe dann gemerkt, aha, da gibt es aber dann eher Unterstützung. Dann haben wir gesagt, ja, nee, wir sind gemeinnützig und mildtätig.
Ja. Ja, ja, ja.
Aber ich wollte nicht so von oben runter, da habe ich was gegen. Und so ist unsere erste Broschüre entstanden.
Ach, ja,
dann
ja,
haben
ja.
sich die Angehörigen in der Gruppe haben sich hingesetzt und haben ihre Erfahrungen aufgeschrieben. Und ich habe daraus das Heftchen gebastelt.
Ah, ja.
Und so ist dann der Briefwechsel da auch reingekommen.
Der mit dem Dörner.
Und wir haben uns dann, das war eine gute Erfahrung, weil wir konnten danach nach Düsseldorf. Das war zwar öffentlich, aber dann doch relativ anonym, weil da kannte uns ja keiner.
Ja,
ja, ja. Also es war eine tolle Erfahrung, weil ganz viele Profis kamen auch und sagten, oh, das finden wir aber toll, dass Sie hier stehen, und kamen mit ins Gespräch. Und
ja.
Wir haben in unserer Ausbildung haben wir nie was von Angehörigen gelernt.
Tja.
Ja, und das war also eine richtige Ermutigung, das hat uns richtig Schwung gegeben.
Ne? Zu der Zeit war da schon der Bundesverband?
Nee, der ist einen Monat später gegründet
worden.
Und da sind wir schon qua Verein hin und haben den mitgegründet.
Ach so, Sie haben also praktisch
aber wir wussten auch, ich weiß gar nicht, wie wir das erfahren haben, dass da was stattfinden soll. Wir wussten von nichts.
Die haben damals auch schon in Bonn gesessen, der Angehörigenverband?
Die sind ja dann, haben sich, ja, in, die, der, die sind der Dachverband, also die
Ach,
Angehörigen
ja,
schon, waren beim Dachverband und der war in Bonn und daraus ist dann dieser Angehörigenverband entstanden.
Aber das heißt, Sie waren Teil dann auch der beginnenden bundesweiten Bewegung.
Ja.
Und gab es denn in der Zeit, oder wissen Sie das, gab es auch in anderen Regionen in Deutschland denn schon so Gruppen, Angehörigengruppen?
Da gab es schon einige Gruppen, also aber die wussten, also wir wussten davon, Süddeutschland war ganz gut Bestallt sozusagen. Ja, da ist ja das ganz viel Input auch gekommen. Aber wir, das wusste man noch so.
Und war dann nicht so einfach zu vernetzen. Das war ja auch noch.
Und es waren, die waren auch nicht als Gruppe dann gekommen, sondern also der Bundesverband ist ja, hatte die Mitglieder, der wollte gar keine Gruppenmitgliedschaft haben. Wir haben uns da, wir haben uns da nicht dran gehalten. Wir können ja nicht unsere Mitglieder verpflichten, da Mitglied zu werden. Und haben dann selber ein Gruppenbeitrag erfunden und den überwiesen. Okay. Und das sind wir dann erstmal so mitgelaufen. Ne? Und erst später ist es ja dann, hat sich da der Bundesverband ja irgendwie selber fast überflüssig gemacht. Als er dann die Landesverbände, dann wollten die ja nach Berlin auch und die wollten ja mehr wie, so, wie eine Partei sich sortieren, organisieren. Und haben dann die Landesverbände gegründet und ungefragt alle Mitglieder eben auf die Landesverbände verteilt. Mhm. Ja, ja, was ich nicht besonders gut fand. Aber dadurch haben sie auch ein bisschen dann den Kontakt zur Basis verloren.
Ja.
Solange wir als Einzelmitglieder aus den verschiedenen Gegenden kamen, ging das da direkt in die Mitte. Ja, und dadurch nachher ging so die Eifersüchtelei der Landesfürsten los. Und dann dadurch hat der Bundesverband sich eigentlich erstmal selber entmachtet.
Auch. Und davon lebt ja auch diese Lobbyarbeit, wie Sie eben schon sagten, ne? Dass
unbedingt.
Man immer nah an den Problemen der Familien war. Ne?
Ja.
Vielleicht kann man es an der Stelle mal einflechten. Sie haben sich praktisch mit dem Bundesverband überworfen, kann man das so sagen? Oder
ja,
ist das,
weil ich die Entwicklung irgendwie nicht mehr mittragen konnte. Hm. Also der Bundesverband hat ja damals eigentlich vergessen, alle haben ja vergessen, dass wir mal eine Kontergan-Krise hatten. Und als die Neuroleptika aufkamen, die neuen, der Bundesverband war sich nicht zu schade zu glauben, es verbinden ihn Interessen mit der Pharmaindustrie. Und hat also sozusagen Reklame gemacht für die neue Neuroleptika. Und das ist nicht Aufgabe vom Bundesverband. Ja. Hat da sich auch zum Teil mitfinanzieren lassen. Also ich war da in heller Aufregung. So geht's
nicht.
Nix, also ich bin jetzt nicht gegen Medikamente, aber nicht auf diese blauäugige Art und Weise. Die haben gedacht, es wäre eine Partnerschaft mit der Pharmaindustrie möglich.
Augenhöhe sozusagen.
Es ist alles Quatsch. Ich habe durch Zufall jetzt, in Vorbereitung auf das hier, habe ich einen Artikel gefunden, den ich damals noch in der PSU nochmal veröffentlicht habe, wo ich nochmal richtig auf die Pauke gehandelt, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Und da steht allerdings noch drin, also ne, ich habe dem Bundesverband die Freundschaft gekündigt. Ich tue mich schwer, jetzt meinem Landesverband nicht auch die Mitgliedschaft zu kündigen. Ich bin nur noch drin, dem Fußvolk zuliebe, den Angehörigen. Ja, aber irgendwann habe ich dann gedacht, nee, ich kann das auch nicht mitfinanzieren und bin dann ganz ausgetreten. Ich bin kann jetzt nicht mehr für den Verband sprechen.
Ja.
Aber am Anfang war ich da schon noch mit engagiert und habe das, was ich da einbringen konnte, mit eingebracht. Ne?
Aber dieses Thema Medikamente, Psychopharmaka, ist ja ohnehin, habe ich immer so erlebt, aus meiner beruflichen Tätigkeit, so ein Thema, wo sich auch innerhalb der Angehörigen so ein bisschen Lager bilden vielleicht. Ja, also die einen waren als Seelen, als Rettung und die anderen sahen aber auch die Nachteile. Ne?
Ja, und das ist ja auch nicht verwunderlich. Also wir sind ja alle autoritätsgläubig, jedenfalls sehr gefährdet in diese Richtung. Und wenn die Angehörigen in ihrer Not allein gelassen werden und dann vom Psychiater hören, von wegen Chronizität. Es wird ja von der Psychiatrie dann immer so getan, als ging es nicht ohne Medikamente.
Ja, ja.
Und zu unserer Zeit war ja auch die Psychotherapie noch unmöglich im Rahmen der Psychiatrie. Das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen gebessert. Aber insofern, wem sollen die Angehörigen denn glauben? Ja.
Aber das war ja auch ein Interesse der Pharmafirmen, ne?
so eine
Gruppe da zu gewinnen. Ne?
Ja, natürlich. Aber von daher, darauf hätte ich mich nie eingelassen. Auch es gibt ja auch Gruppen, die sich da, ohne es zu wollen, catchen lassen, sozusagen. Aber Also ich finde immer, man kann weder für noch gegen Medikamente sein, sondern es muss jeder für sich den richtigen Weg herausfinden. Aber ich finde es unmöglich, von vornherein zu sagen, so, das müssen Sie jetzt Ihr Leben lang nehmen und Angst zu machen. Also auch das ist evidenzbasiert, dass ich in dem Moment, dass das passiert, was ich erwarte.
Ja.
Ja. Und wenn die Psychiater heute noch Patienten damit abfertigen, ja, das nehmen Sie, müssen Sie jetzt nehmen, mindestens 5 Jahre, vielleicht ein Leben lang, dann, sonst kommt der schlimme Rückfall.
Ja.
Ja, also ich finde sowas unmöglich.
Und gemeinsame Absetzversuche sind ja immer weit
weg. Aber es gibt ja den Lichtblick. Inzwischen hat ja die WHO jetzt verlangt, dass das endlich auch gesetzlich festgeschrieben wird, dass endlich die Ärzte, nicht nur die Psychiater, aber wenn, dann gilt es ja für alle, lernen zu reduzieren und möglichst wegzukommen von den Medikamenten.
Ja, klar. Trifft ja auch viele andere Medikamentengruppen. Zeit. Ne?
Ja.
Ja. Mhm. Also diese ganzen Antibiotika-Debatte ist ja ein Riesenproblem. Ja. Ne?
Und aber also den Popanz-Rückfall, ich habe mal bei einer Veranstaltung in Weißbrandenburg, war das, glaube ich, da war eine junge Patientin, die dann, wo auch nochmal so die Angst vor dem Rückfall thematisiert worden ist, wo die war damals noch in der Klinik, gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum der Rückfall so verteufelt wird. Ich soll mich doch kennenlernen und ich soll meine Grenzen kennenlernen, damit ich die einhalten kann oder auch vielleicht ein bisschen verschieben kann mit der Zeit. Wie soll ich die denn kennenlernen, wenn ich sie nie spüren darf, wenn ich immer 5 Kilometer vorher Halt machen soll? Ja. Also ein Rückfall ist doch ein Lernschritt sozusagen, ja. Da lerne ich doch was, dann sage ich, aha, da ist meine Grenze und da kann ich überlegen, will ich das nächste Mal wieder da mir eine blutige Nase holen oder probiere ich vielleicht einen Schritt weiter nur, Also was soll das? Und da ist aber die Psychiatrie ist da völlig blind oder ich weiß es nicht, woran es liegt.
Also wir haben ja eben schon noch, als das Mikro aus war, in der Küche so gesprochen, wie resistent eigentlich bestimmte Strukturen in der Psychiatrie gegenüber auch mal zu sagen, ich weiß auch selber nicht weiter, vielleicht können wir gemeinsam einen Weg finden, aber ich bin nicht derjenige, der die Erwartungen erfüllen kann, die Sie an mich stellen.
Ja.
Das ist ja gerade so in klinischen Strukturen ja fast undenkbar, da so zu handeln, ne?
Das ja, aber auf der anderen Seite, es gibt ja in der Psychiatrie wird ja immer die Evidenzbasierung so hoch gehalten. Ist ja ganz schön, nur Evidenz ist das, was wir heute schon verstehen und morgen kommt vielleicht eine ganz andere Evidenz noch zutage. So, also da so zu tun, als wäre alles andere, wofür wir heute noch keine Evidenz finden, gäbe es nicht. Also ich habe mittlerweile verstanden, dass es ganz viel zwischen Himmel und Erde gibt, was ich nicht verstehe. Und es existiert doch.
Und es wirkt in irgendeiner Form.
Und es wirkt, wie auch immer. Ja, wie gesagt, also in der Psychiatrie hat man sich ja noch nicht einmal damit beschäftigt, dass der Mensch nicht nur einen Hirnstoffwechsel hat, sondern sonst ganz viele andere Dinge auch. Und dass wir alle gleich ausgestattet sind. Es sei denn, wir sind also wirklich behindert geboren, also schon vom ersten Moment an behindert gewesen. Wir haben alle schon gespürt und gehört und Stimmungen mitgehört und die Stimme unserer Mutter erkannt und Musik gehört und das wird dann später wieder erkannt haben zum Beispiel. Also wir haben alle gespürt, also unsere Seele gab es schon, bevor wir überhaupt sprechen gelernt haben. Also das Sprechen, als die Wörter in die Welt kamen, hat auch die babylonische Sprachverwirrung schon angefangen. Also die Wortverständigung, Wortkommunikation ist ja ganz viel später erst entstanden. Die meisten Leute hören sehr genau, was der Doktor sagt, daran wir sagt.
Ja,
das haben wir, wenn wir es gar nicht wissen. Wir merken das. Wenn jemand hochnäsig ist, merken wir das. Wir hören es an der Stimme. Ja. Und das ist eine Begabung, die haben wir eben alle mitgegeben. Es sei denn, wir sind schwerhörig. Aber auch da gibt es Sensoren, andere, die das Sensoren ausgleichen. Ja. Und dass die Psychiatrie dem überhaupt keine Beachtung schenkt. Die einfache Frage, Also das ist, wenn jemand zu uns in die Sprechstunde bei den Angehörigen kommt, ne, dann kommen die ja oft mit solchen Ordnern und wollen bei Adam und Eva anfangen zu erzählen, wie die Geschichte ihres Erkrankten ist.
Ja.
Und die, also ich habe das oft erlebt, dass sie dann bass erstaunt waren, wenn mich das überhaupt nicht interessiert hat. Und ich musste nur fragen, und wie geht's Ihnen? Hm. Und der Bann war gebrochen.
Ja.
Und brach heraus, was da alles im Argen liegt.
Ja,
ja, ja. Ja. Warum kann so eine schlichte Frage in der Psychiatrie keinem Angehörigen gestellt werden? Hm. Oder auch dem Patienten?
Ja.
Ja.
Ja,
ja. Ja. Dann ist man so fixiert auf Symptome und gibt die Symptome als Krankheit aus. Das ist ja keine Diagnose, sondern eine Beschreibung von Phänomenen, die auch bei einer Psychose vorkommen.
Ja.
Aber nicht nur. Hm. Es ist ja ein gradueller Unterschied. Ja. Hm. Aber es ist ja Etikettenschwindel, wenn man es genau nimmt.
Ich meine, das ist ein riesenweites Feld, ne? Also ja. Immer diese Abhängigkeit von Diagnosen einerseits oder.
Aber also da lobe ich mir den Gunter Schmidt.
Ja.
Der sagt dann, und das sage ich auch schon lange immer, wir brauchen das zum Abrechnen für die Krankenkasse. Ja. Ja, wenn das den anderen nicht anders beizubringen ist, dann muss ich damit eben mit diese Fremdsprache mitlernen,
ja,
sozusagen,
ja.
Und einsetzen. Aber doch nicht den Patienten und den Angehörigen gegenüber.
Hm.
Das zählt doch ganz was anderes.
Ja.
Man hat immer diese Doppelbeinbotschaften behauptet, das kommt von den Angehörigen und damit machen die ihre Angehörigen krank. Die haben wir dauernd von der Psychiatrie kriegen.
Ja, ja, das, ne? Ist, ich meine, zum Glück ist diese Theorie ja auch überholt, aber,
ja, ja, aber trotzdem,
die waren auf allen Seiten. Ja.
Bis heute, wo Angehörige nicht angehört werden, was heißt, ne? Keine Auskunft, wir haben keine, also Schweigepflicht, aber wenn die in der Klinik nicht weiter wissen, schicken sie genau dahin die Patienten wieder zurück.
Ja, ja.
Ja, was soll das?
Ja,
ja. Ja, und dann heißt also, was da manchmal für Klöpse kommen. Dann kommt jemand in die Gruppe und sagt, ja, der Doktor hat gesagt, ich soll mich scheiden lassen.
Mhm.
Bipolare Leute seien nicht beziehungsfähig. Mhm. So. Also, ich meine, ich kann der Meinung sein, aber doch nicht so. Ja, und dann sagen wir mal langsam. Jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Und dann kann es ja sein, dass Sie am Ende zu dem Schluss kommen, nee, ich schaffe das nicht und ich will das so nicht mehr und ich lasse mich scheiden.
Ich versuche mal so ein bisschen auch unter dem Aspekt Zeit noch ein paar Sachen zu fragen, weil die Gelegenheit heute, wir haben ja schon so ein bisschen diese Pharma-Sachen da gestreift. Mhm. Dazu wird es nicht kommen, dass ein Vertreter der Pharmaindustrie diesen Podcast hört, aber sollte er das, würden die uns an der Stelle natürlich deutlich widersprechen.
Nee, das ist also nicht? Auch da wird noch nicht einmal so klar.
Die weil, würden uns ein Angebot machen, oder?
Nee, weil nämlich, also was ja, die haben ja zum Teil die Forschung aufgegeben, weil sie gemerkt haben, wir kommen nicht weiter.
Ja, ja, ja.
So, das ist ja schon ein Eingeständnis. Aber ich habe irgendwann, das habe ich auch mal wo zitiert, vom Newsletter oder irgendwas, eine Veröffentlichung von der forschenden Pharmaindustrie, wo die ganz offen zugeben, dass sie zumindest in der Psychiatrie, also dieses ursächliche Ursache-Wirkung-Denken, nicht funktioniert. Ja? Mm. Und dass es also nur einen ganz kleinen Bruchteil von Medikamenten gibt, die tatsächlich ursächlich anpacken.
Mm.
Ja?
Ja, ja.
Und insofern, die sind selber viel weiter als die anderen. Aber natürlich wollen die Geschäfte machen, ist ja klar.
Ja.
Ja. Hm. Und das ist, sei ihnen ja auch gegönnt.
Aber wie Sie auch sagen.
Es gibt ja auch, manche helfen und in gewissen Situationen helfen sie ja auch.
Ja, ja, eben. Das.
Ja, aber dieser Absolutheitsanspruch, ja. Darum
ja.
geht es.
Ja, ja,
ja. Ja. Und die Menschen sind so verschieden. Also was ich sage immer, man kann nicht für oder gegen Medikamente sein.
Ja, ja.
Bei mir hat die Chemie total versagt. Ich habe alle Antidepressiva, alt, neu, jung, egal wie durch.
Mm,
es hat nichts gewirkt. Ich weiß heute warum. Bei meinem Sohn nehme ich an, der braucht so eine kleine Erhaltungsdosis.
Ja, und
hilft ihm dann. Ja. Aber den hat man auch verschreckt mit solchen Blödsinn.
Mm, ja. Ja. Nochmal zu dem Thema Angehörigenbewegung. Glauben Sie denn, da ist was Erfolgreiches bei herausgekommen? Also ich will das gar nicht so, muss gar nicht die Absolutheit haben.
Also ich denke, es hat sicher geholfen. Da kann ich also vor allem auch von Köln ausgehen. Sagen wir mal so, die einzelnen Gruppen sind mir gar nicht politisch genug geworden. Ja. Und auch die Verbände, die haben mehr strukturell gearbeitet und sich zum Teil selber verwaltet. Irgendwie ist da was nicht so ganz toll gelaufen. Aber sie haben es immerhin hingekriegt, dass gelegentlich mal die Angehörigen auch gefragt werden, angehört werden. Was dann draus wird, ist immer noch eine andere Frage. Mhm. Aber es gibt eben auch ganz viele, auch es ist so ein Funktionärstum entstanden, die zum Teil eben nicht mehr diese enge Verbindung zur Basis haben. Ja. Und die zum Teil eben auch den professionellen Helfern, also der Psychiatrie, so wie sie ist, nicht kritisch genug gegenüberstehen, sage ich mal so.
Ja.
Und nicht kritisch genug hinterfragen, was da eigentlich läuft. Und nicht also irgendwie den Angehörigen nicht so im Rücken stehen. Und die nicht, also ich denke, es ist wichtig, dass an der Basis die Angehörigengruppen, die einzelnen Menschen wirklich den Rücken stärken, dass die sich auch wehren, wenn sie, also ich habe zum Beispiel jetzt jemanden gehabt in der Gruppe, die hat sich dann getraut, die hat gesagt, also weil sie einfach nicht an den Arzt, an den Behandelnden in der Klinik dran gekommen ist.
Ja.
Da habe ich gesagt, also ich würde hingehen, ich würde mich da, Sie wissen ja, wann der Sprechstunde hat da, ne? Dann würde ich mich hinsetzen und ich gehe nicht, bevor ich nicht angehört worden bin. Sie müssen mir nichts erzählen, aber ich will was loswerden.
Ja.
Und die ist 2 Stunden sitzen geblieben und hat das durchgezogen. Also dass Angehörigen auch wissen, sie haben ein Recht darauf. Mittlerweile gibt es ja auch sogar, können ja die Ärzte auch Angehörigengespräch wenigstens ein bisschen abrechnen. Ja, also solche kleine Sachen sind besser geworden, werden aber noch viel zu wenig in Anspruch genommen, weil die Angehörigen sich oft auch nicht so trauen.
Ja, aber das ist im Lokalen oder auf lokaler Ebene, habe ich so das den Eindruck, einfacher? Oder einfacher überhaupt gewesen?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich kenne viele, wo dann die Angehörigen Angst haben, ja, wenn ich da jetzt aufmüpfig werde, dann muss das mein Patient büßen.
Ach so.
Oder so. Ja. Also wir haben in Köln zum Beispiel die Quartalsgespräche in der Klinik eingeführt, wir uns einmal im Vierteljahr getroffen haben und unsere Beschwerden dann auch eingebracht haben. Auch Lob, wenn was gut gelaufen ist. Wo wir uns ausgetauscht haben. Das ist alles ein bisschen wieder eingeschlafen mittlerweile.
Ich kann mich gut daran erinnern, als wir zusammen, um mal diesen Begriff nochmal jetzt hier auch zu nutzen, triologischen Gruppe zusammengesessen haben. Weil ich das ja immer nochmal, ja, ich will das jetzt gar nicht bewerten, mehr oder weniger, aber es ist ja nochmal eine andere Form,
eine
erweiterte Form, sich auseinanderzusetzen und auch die einzelnen Akteure denen eine Stimme zu geben.
Ja, genau.
Aber da habe ich als sogenannter Beschäftigter, professioneller in so einer Runde, also ich spüre heute noch den Schweiß auf dem Rücken, wenn Sie mal wieder in einer sehr, oder auch damals noch die Frau Langes, in einer klaren Form mein Verhalten hinterfragt haben. Mhm. Als ich da durch war, fand ich das eine total, das hört sich jetzt vielleicht einfach an, aber eine totale Bereicherung, weil das auch meinen Blick natürlich verändert hat. Aber ich weiß sehr wohl, dass viele Kollegen genau das, für die war das der Horror, sich das vorzustellen, ihre eigene Rolle so in Frage stellen zu lassen und ja gar nicht böswillig, sondern um gemeinsam was Neues oder was Besseres auch rauszukriegen. Ne?
Ja. Insofern, wenn ich der Alte bleibe, kann ich ja nichts Neues erfinden.
Ja. Aber dieses Triologische hat das ja nochmal was verändert,
genau.
Oder?
Ja, genau. Also das eine ersetzt das andere nicht.
Ja.
Aber für Angehörige ist das ein tolles Aha-Erlebnis, ganz oft, weil sie da Dinge erfahren, die sie von ihren erkrankten Angehörigen ja nicht erfahren. Und am anderen lernt sich manches auch leichter. Im Trialog kann man von allen was lernen und von allen was mitkriegen. Und das finde ich ganz wichtig. Also wir kriegen die Psychiatrie nicht verändert, wenn jeder vor sich hin prasselt.
Ja, wir kommen aber wohl heute hier jetzt mal zum Ende. Wir haben ja schon mal über Musik in der Vorbereitung hier auf diesen Podcast geschrieben, zumindest, glaube ich. Ne?
Ja.
Und Sie hatten ja auch da schon mal einen Künstler genannt, den wir übrigens schon mal in einem Podcast jetzt auch gespielt und besprochen haben.
Ich habe den zufällig entdeckt. Ja. Ich nehme an, ich habe den im Auto Und das war wahrscheinlich zu seinem, weiß ich nicht, wievielten Todestag oder Geburtstag. Da war was in WDR 4 wahrscheinlich. Und deshalb, die hat mich richtig angemacht, die Musik. Die fand ich richtig toll. Ja,
Moondog.
Moondog. Und da ist er sozusagen noch in Nordrhein-Westfalen heimisch geworden. Ja. Ich nehme an, das war auch ein sehr schräger Typ.
Ja,
möglicherweise hatte der, was weiß ich was, ob er seine Musik vom Himmel gekriegt hat oder irgend sowas. Also finde ich, aber ich fand die Musik richtig toll.
Er hat ja auch so Straßengeräusche mit eingebaut in seine Musik und so. Ne? Ja. War schon sehr spannend. Vielleicht finden wir noch was von dem, ja. Ne? Aber Sie haben es jetzt am Anfang hier von unserem Gespräch ja auch schon mal erwähnt. Musik ist so gar nicht so ein einfaches Thema für Sie gewesen.
Mein Sohn war ja Musiker eigentlich. Ne? Mhm. Dem war eine große Karriere vorhergesagt. Er ist ein Gitarrist gewesen. Ne? An ihm habe ich das auch gemerkt, er kommt ja jetzt nicht mehr hierhin, aber wenn er dann mal kurz ans Klavier gegangen ist, also ganz schnell wieder weg. Hm. Oder hat gesagt, kannst du mir die CD mal, leg die mal auf, ganz schnell wieder aus. Und ich merke das, bei mir merke ich das auch, dass ich manche Sachen schwer ertragen kann, weil Musik ist ja reines Gefühl. Und nachdem er ja sozusagen den ersten Schub hinter sich hatte und dann wieder in die Schule gegangen ist und dann das Studium angefangen hat, dann hat er nicht Musik studiert, sondern Musikwissenschaft. Völlig verkopft. Und Sinologie und Japanologie, also verkopfter geht ja gar nicht. Aber deshalb weiß ich, dass das für ihn das einfach zu schwierig ist.
Und das haben Sie aber auch so.
Ich merke das an mir auch, weil dann manchmal was getriggert hat. Also ich habe lange Zeit, nachdem meine Gesanglehrerin damals gestorben war, ich konnte in keine Oper mehr gehen, ich konnte in kein Konzert mehr gehen. Ich bin einmal aus der Oper heulend rausgerannt und habe gesagt, so jetzt ist Schluss, ich gehe nirgends mehr hin. Das bringt es nicht. Ne? Weil Musik ist ja reines Gefühl. Deshalb ist ja Musiktherapie auch zum Teil sehr hilfreich. Könnte in der Psychiatrie auch viel mehr genutzt werden.
Auf jeden Fall. Ja.
Was man bei Demenzleuten ja mittlerweile auch einsetzt. Ne? Ist auch ein Teil von Psychiatrie, aber leider die falsche Abteilung für uns. Das heißt für mich vielleicht, ich hoffe, dass ich nicht so weit komme. Das wäre schlimm.
Ja, dann sage ich jetzt erstmal vielen, 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 vielen Dank, ne, für dieses Gespräch. Gerne, Also wie gesagt, vielen Dank.